Wer redet, ist nicht tot.
Na, was haben wir denn hier? Ah ja, hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, geil-urbanen, retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor!
Und Holger Klein.
Guten Tag.
Schön, dass ihr wieder da seid. Ey, das hat sich gerade angehört wie der Anfang einer Bibi Blocksberg-Kassette. Weißt du, so ein kalter Anfang. Bernhard Blocksberg sitzt in der Küche, blättert in der Zeitung. Hallo, das seid ihr ja wieder. Da kommt halt der Sprecher. Original, super.
Ich habe noch nie eine Bibi Blocksberg-Kassette gehört.
Du spinnst doch.
Ich bin zu alt dafür.
Ja, dann hol das mal bitte nach.
Ja, aber warum denn? Ich habe doch die ganzen anderen coolen Sachen gehört. Ey, ich habe Commander Perkins gehört. Jetzt guckst du, ne? Commander Perkins, der hatte einen Dimensionsbrecher. Ja?
Das ist geil. Ist das sowas wie ein Datenhandschuh?
Nee, damit sind die halt durch die Dimensionen gereist. Das waren so Science-Fiction-Hörspiele damals.
Okay.
Also ich hatte zu meiner Zeit gab es halt so die ersten 20 Folgen von 3 Fragezeichen oder so. Das Dschungelbuch, gab's denn noch? Ja, Commander Perkins, also es war, zu meiner Zeit gab's nicht so viel. Bibi Blocksberg ist ja, glaube ich, dann.
Ich glaube, das ist so ein
10 Jahre später oder so.
Anfang 80er oder allerfrühestens Ende der 70er. Aber ich glaube, Anfang der 80er ist Bibi Blocksberg.
Ja, Anfang der 80er, ja. Also das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe nur noch gesehen, ja, dass es das gab. Aber, keine Ahnung. Ich weiß so, die hat immer Hex, Hex gesagt und das weiß ich auch nur aus der Werbung für Bibi Blocksberg. Benjamin Blümchen war ja auch so aus dieser Zeit. Das ist auch an mir vorbeigegangen.
Ja, weil Bibi Blocksberg ist ja eigentlich ein Spin-off von Benjamin Blümchen.
Ach komm. Ne, echt? Also.
Ja.
Was du alles
also
weißt.
Also es gibt auch so Crossover-Episodes, weißt du?
Echt? Wo Bibi Blocksberg?
Ja, ja. Wo Bibi Blocksberg
3 Fragezeichen besucht.
Hey, das ist extrem geil. Es gibt wirklich ein paar Folgen, wo tatsächlich Benjamin Blümchen vorkommt. Und ich glaube auch umgekehrt, das sind Benjamin Blümchen-Kassetten, so ein Cameo von Bibi Blocksberg.
Großartig. Ja, ich habe letztens noch mal ganz, ganz alte 3 Fragezeichen gehört. Und was ja auch mal ganz spannend ist, ist, wie sich die Stimmen auch verändert haben über die Zeit.
Nein, sie haben sich nicht verändert.
Doch, aber so richtig heftig. Man erkennt sie noch. Also sie haben ihre Melodie behalten und so. Aber, die sind so viel älter geworden und sowas. Das merkst du ja schon an unseren Stimmen, wenn du unsere alten Sendungen hörst. Unsere Stimmen haben sich auch verändert schon.
Das meinst du? Ich dachte, so eine unfreiwillige Veränderung, also Austausch von Sprechern, was ja gar nicht geht.
Nee. Ich meine jetzt tatsächlich, wie Stimmen altern. Und irgendwann gehen sie dann halt auch kaputt. Das kann man dann im Radio ganz gerne mal hören. Gibt's im RBB gibt's einen Kollegen, im Deutschlandfunk gibt's einen Kollegen. Ich meine, ich hätte auch im Westdeutschen Rundfunk schon mal einen gehört und bin aber nicht sicher, ob's. Nee, das war im Nachtprogramm. Kann sein, dass der auch von einem anderen Sender kam. Und wenn Stimmen kaputt gehen, also wenn Stimmen zu alt werden, dann klingen die Sprecher, als hätten sie getrunken. Das heißt, immer wenn du einen Sprecher im Radio hörst oder sonst, wo du denkst, sag mal, hätte der mit dem Saufen nicht bis nach der Sendung warten können? Kannst du davon
ausgehen? Kommen die dich erst nachts raus, diese Zombies?
Genau. Da kannst du davon ausgehen, dass dessen Stimme kaputt ist und niemand sich traut, ihm das mal zu sagen und ihm einen anderen Job zu geben.
Ja.
Gibt's vor allen Dingen beim Deutschlandfunk, gab's sehr, sehr lange einen. Den habe ich aber ewig nicht gehört. Der durfte dann so ganz hochkarätige politische Kommentare sprechen. Und der klang halt immer so, als hätte er sich vorher eine halbe Flasche Korn reingedreht. Ist halt auch so, also, wenn da irgendwie einer dem Bundeskanzler einen guten Rat gibt, der aber klingt, als würde er ein bisschen komisch riechen. Naja. Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Wir haben es ewig nicht aufgezeichnet. Also ich war hier.
Ja, total heftig. Ja, ich war auch hier, aber dann gleichzeitig nicht, weil ich habe mich irgendwie in mein Innerstes zurückgezogen und bin in einer komischen Wolke drin gewesen, eine Art Traumwelt. Und jetzt, wo es mir wieder einfällt, also dass die letzte Vrindheit im Juni war,
ja,
muss ich doch gerade mal zählen. Juni, Juli, das Moment, Anfang Juni habe ich sogar Corona gekriegt. Das heißt, es muss ganz am Anfang noch davor gewesen sein. Juni, Juli, August, September, Oktober. Jetzt haben wir November. Okay, das ist jetzt fast ein halbes Jahr, dass wir uns nicht gesehen haben. Ich kann dir nichts darüber sagen. Ich bin einfach aus allen Zusammenhängen rausgefallen. Ich bin noch nicht ganz drin. Ich fühle mich gerade, als würde ich meine Saugnäpfe so langsam wieder in die Realität hinein verhaften. Manchmal hat man einfach so ein Bedürfnis, weil einem alles zu viel wird und die ganze Welt, so leck mich am Arsch, ey, wo lebe ich denn hier, weißt du?
Wenn man's
hab auch
kann,
aufgehört, Tagesschau zu gucken. Ich interessiere mich für gar nichts mehr. Ich habe nur noch schöne Gedanken und tolle Bilder und Metaphern, Vorstellungen, Fantasien. Also es ist echt. Ich find's total geil. Nur das hat halt den Nachteil, wenn wir jetzt auf einmal, wenn ich so kalt von dir überrascht werde, hey, machen wir eine Vrindheit. Ich fühle mich gerade so wie so eine Hausfrau, die von der Straße weggelockt wird von so einem Hundemikrofon. Das war so ein Puscheln. kommen Sie mal eben mit. Und dann betritt sie irgend so einen komischen, so ein TV-Studio mit Glitzertreppe und muss plötzlich am Gewinnspiel teilnehmen.
Genau. So, wenn Sie sofort Ja sagen, gewinnen Sie 4 Wochen Urlaub.
Ja.
Tote Katze heißen die Dinger übrigens. Überrascht. Diese
Tote Katze.
Ah. Also Dead Cat heißen diese Mikrofone.
Tatsächlich.
Ja.
Ja, weil genau, also ich habe das jetzt Hund genannt, weil es mich an so einen komischen Bobtail immer erinnert.
Wie war denn Covid bei dir? War es okay oder?
Oh, es war total geil, Holger, das muss ich dir erzählen. Also
Mega-Covid-Experience.
Hey, ich glaube sogar, weißt du, jetzt, wo ich beides zusammen erzähle, so von meiner völligen Weltabgewandtheit und Covid, vielleicht war das eine ja das Resultat des anderen. Vielleicht war das so eine komische Nebenwirkung. Ja, das kann ja durchaus sein. Jedenfalls, Covid war bei mir so, ich weiß genau, wo ich mich angesteckt habe, bei einer öffentlichen Veranstaltung im Augsburger Rathaus, wo wirklich niemand eine Maske trug und alle kuscheln wollten.
Mhm.
Weißt du, es war so eine Zeit im Sommer, da wurden ständig Hände nach mir ausgestreckt und man drückte mich an sich und so. Und das war alles so körperlich und so schön und so zärtlich und so menschlich und so human und so. Ich habe komplett also wirklich alle Grenzen sind gefallen. Man hat wirklich gemerkt an diesem super schwülen Tag, dass die Leute ausgehungert sind nach Liebe und Nähe. Und natürlich habe ich da mitgemacht, weil ich kann ja nicht einfach sagen, hey, ich bin hier die eine Streberin, die Uncoole, die jetzt nach all der langen Zeit jetzt einfach Ciao sagt.
Doch, kann man.
Wie gesagt, ich habe auch meine Verantwortung irgendwann abgegeben an der Garderobe und da habe ich mir halt Covid geholt. Und das war eigentlich ganz, glimpflich ist es verlaufen. Ich hatte ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen und was mich aber wirklich krass genervt hat, es war auch nach 2 Wochen vorbei.
Also ganz vorbei, halt
nicht,
oder?
Nein, es war eben nicht ganz vorbei. Und das hat mich genervt, dass ich, glaube ich, 8 Wochen lang so einen nervigen Husten hatte, wo ich ständig Pastillen lutschen musste, um zu funktionieren. Und ich konnte auch nicht gut Sport machen, weil jedes Mal, wenn ich es versucht habe, bin ich halt kurzatmig geworden. Aber alles in allem war das jetzt nicht die Experience, die ich erwartet hatte.
Hast du gedacht, es wird schlimmer mit Beatmung und Intensivstation und alles?
Nein. Also solche Ängste hatte ich nicht, aber ich dachte insgesamt, dass es mich mehr nerven würde. Aber im Grunde war es cool, denn ich musste nicht arbeiten.
Okay. Ja, okay.
Das ist hatte sozusagen ganz viel Zeit, mich in diese Traumwelt hinein zu begeben, aus der ich heraus jetzt.
Das heißt, du warst auch dann die 8 Wochen krankgeschrieben, oder was? Okay.
Nein, nicht die 8 Wochen, 4 Wochen. Okay. Nein, ich glaube nur 2 Wochen.
Ja, das ist ja auch eine meiner Theorien oder Arbeitshypothesen dieser Tage ist ja auch, dass viele Menschen mit Covid so sorglos umgehen, also mit dem Ansteckungsrisiko so sorglos umgehen, weil die meisten dann ja doch irgendwo angestellt sind und vielleicht auch mit ihren Jobs gar nicht so zufrieden sind, wie man hoffen würde. Und es ihnen darum auch vielleicht weniger ausmacht, länger krankgeschrieben zu sein. Das ist so eine
Arbeitshypothese. Plausibel.
Ja. Ich denke immer, also ich stehe halt auf der anderen Seite, ne, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld. also versuche ich irgendwie mich von dem ganzen Scheiß so fern wie möglich zu halten, weil ich halt eben genauso wie du auch mal die Erfahrung gemacht habe, dass es zwar nach 2 Wochen vorbei ist, aber man insgesamt 8 Wochen lang
beeinträchtigt ist
und das auf eine Weise, die, ja, das würde ich nicht noch mal haben wollen. Also ich glaube auch nicht, dass ich das noch mal schaffen würde. Insbesondere diese kognitive Erschöpfung, die ich hatte, wochenlang danach. Also das war...
Guck, hey, weißt du, was das Krasse ist? Ich glaube, deswegen habe ich, also ich wollte gerade, glaube ich, keinen Witz machen, als ich sagte, es war total geil, weil ich habe wirklich etwas Bemerkenswertes bei Covid erlebt, etwas, was das Gegenteil ist von dem, was alle anderen erlebt haben. Ich war weder erschöpft, noch konnte ich mich nicht konzentrieren, sondern oh, wow. Ich war absolut fokussiert, ich hatte sharp mind, weißt du, ich konnte alles machen, was ich davor nicht hingekriegt habe. Ich hatte eine messerscharfe Konzentration und auch Disziplin und voll Böcke, das zu machen.
Ja, super.
Und ich weiß echt nicht, wie das zustande kommt, weil ich kenne ja die Symptome der anderen und die berichten alle von Erschöpfung und ich war gar nicht erschöpft, obwohl mein Körper zu kämpfen hatte. Ich verstehe es einfach nicht.
Ist vielleicht auch, ich weiß es nicht, ob das an Virusmutationen oder sowas liegt. Also ich hatte ja meine Infektion mit dem Wildtyp damals. Mhm. Und alle, die ich sonst so kenne, die jetzt auch später, also jetzt irgendwie dieses Jahr oder in den letzten 6 Monaten eine Infektion hatten, die berichten auch andere Symptome, als ich damals hatte. Also weil ich hatte ja irgendwie damals auch extreme Kopfschmerzen, also migräneartige Kopfschmerzen über mehrere Tage, das Ganze mit hohem Fieber und so. Also das Beschreiben, also da habe ich lange nicht mehr gehört, dass jemand sowas beschreiben würde. Aber ja, ich mag es trotzdem nicht haben. Das war, ich finde ja total angenehm eigentlich, also durch diese Maskentragerei und das Vorsichtigsein, außer der Covid-19-Erkrankung Ende 2020, habe ich einfach mal seit über 2 Jahren keine Erkältungskrankheiten gehabt. Mhm. Und ich bin so jemand, der sich ständig Erkältungskrankheiten eingefangen hat. Also ich war irgendwie alle 2 oder spätestens 3 Monate lag ich ein paar Tage mit Fieber im Bett, weil ich mir wieder mal irgendeinen Scheißdreck eingefangen habe. Und das ist jetzt komplett, das habe ich nicht mehr. Das ist total super.
Ja.
Also ich kann mich nicht daran erinnern, wenn ich das letzte Mal, nee, habe ich nicht. Also so lange, so freie Nase. Das ist wirklich toll. Das Einzige, was noch ist Allergie. Aber ja, wenn es nur Allergie ist, geht's halt auch. Ja. Wollen wir Fragen beantworten? Weil dazu ist diese Sendung schließlich da.
Ja, dafür ist sie da. Und wir haben, oh Gott, dieser Delay, der macht mich völlig fertig. Wir haben so viele Fragen pending, weißt du?
Komm, 4 Jahre.
Wir müssen öfter die Rindheit machen.
Naja, das sagst du so. Aber und dann kriegst du wieder Covid und dann kriegst du wieder irgendwie, dann wanderst du wieder davor.
In geistiger Umnachtung.
Sag mal, die Frau, die da im Nachthemd, in diesem schmuddeligen Nachthemd mit der Puppe in der Hand auf der Straße immer rumläuft, die sieht aus wie Alexandra Tobor.
Ja, Leute, sprecht mich an. Dann habt ihr Gewissheit.
So, jetzt reicht's. Der Jan würde gerne wissen, ob, also Holger, ich muss mich wieder eingrooven ins Fragen vorlesen, das fällt mir gerade auf. Holger, hast du das von Alexandra vorgestellte Konzept der Morning Pages mal ausprobiert? Nö, und wenn ich ehrlich bin, kann ich mich noch nicht mehr daran erinnern, was das war.
Ein Reminder, bis auch Morning Pages, okay? Es gibt Menschen, die haben eine
Die Frage ist noch nicht zu Ende. Alexandra, bist du dem Ritual treu geblieben? Wie viel Zeit verwendest du dafür jeden Morgen?
Also, die Morning Pages sind so eine Art Blutegeltherapie für Menschen. Nein, das ist ein total blödes Beispiel jetzt. Vergleich, passt überhaupt nicht. Das ist für Leute, die so Gedankendiarrhö haben, die immer exzessiv vieles im Kopf haben, was zu einer permanenten Verstopfung führt. Ursprünglich ist es ein Konzept von einem Coach, einer Frau, die Bücher schreibt für Kreative, die Angst vor dem weißen Blatt haben und irgendwie so Writer's Block haben. Also sie müssen was schreiben, Drehbücher, Romane, aber kriegen kein Wort aus sich heraus. Mhm. Und sie sagt, ja, das liegt nicht unbedingt daran, dass ihr nichts zu sagen habt, sondern vielleicht, dass ihr zu viele Gedanken habt, zu viel an allem, an Eindrücken, Emotionen, irgendwas, Ideen. Und deswegen setzt euch morgens hin, gleich nach dem Aufwachen, meinetwegen mit Käffchen daneben, und schreibt alles auf, was ihr in ihrem Kopf habt. Und es geht auch darum, diesen Perfektionsgedanken auszuschalten, dass du halt nicht denkst, jeder Satz, den ich schreibe als Autor, muss absolut perfekt sein und muss druckreif sein, sondern ich hau einfach mal raus, alles raus, was in mir jetzt gerade ist, und wenn es der banalste aller Gedanken ist. Und die Idee dahinter ist, und das funktioniert tatsächlich, sobald man sich traut, einfach mal den ganzen Scheiß runterzuschreiben, kommt es vor, dass du in dem Prozess wirklich gute Ideen entwickelst. Und es hat auch noch so einen psychoreinigenden Effekt, dass du dir Sachen von der Seele schreibst, die dich vielleicht blockieren oder belasten und dich daran hindern, dich jetzt auf deine Aufgaben zu konzentrieren.
Also im Grunde Twitter-Shitposting, ohne dass du ständig irgendwelche Replies von irgendwelchen Honks gibst, bekommst, die sich zwar für originell halten, aber mutmaßlich die uninteressantesten Menschen der Welt sind.
Ja, sehr gut gesagt. Ja. Also ich nenne das auch immer Rambling, was ich mache in meinen, also ich würde das wirklich niemandem zutrauen, außer natürlich der Brindhörerschaft.
Natürlich, natürlich.
Obviously, ja.
Die sind ja nicht nur so schlau, die sind
meine
ja auch schön.
Morning Pages. In Audioformat. Nein, also ich mache dieses Ritual tatsächlich hin und wieder, nicht jeden Tag, weil es wirklich etwas sehr Heilsames hat. Und weil es mir hilft, die wertvollen Gedanken zu trennen von dem ganzen anderen Schrott, der da rumflimmert und flirrt. Das ist so, man hat immer so Flusen im Kopf, so Flusen einfach. Und das ist.
Hab ich ja eher Arbeit. Obwohl das auch.
Dann müsstest du Evening Pages machen.
Genau, aber da bin ich zu faul für, weil da liege ich ja dann im Bett und habe
Hosen im Kopf. Hey, aber das ist auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das manchmal, wenn ich abends irgendwas unternehme, dass ich dann nachher sogenannte Fratzendisco habe. Also das ist so, die Gesichter von Leuten an mir in verzerrter Form vorbeiziehen und in verzerrter Stimme wiederholt nochmal so eine. Also wird nochmal wiederholt, was die Weirdes zu mir gesagt haben, Sachen, die verwirren mich, ich kann keinen Sinn draus machen und ich denke, was meinten die denn, und es hört gar nicht mehr auf und es belastet mich, es hält mich davon ab einzuschlafen, und dann klappe ich auch auf den Computer auf und schreibe einfach alles auf. Einfach nur beschreiben, was für Fratzen das sind, was sie gesagt haben, was ich erlebt habe, was ich darüber jetzt denke, und danach ist mein Kopf leer und dann kann ich immer schlafen, und wenn ich das nicht mache, kann ich es vergessen, dann muss ich die ganze Nacht durchmachen und mich von den Fratzen entertainen lassen. Ja.
Ich bin ja nicht mehr in der Lage, also wenn ich dann abends im Bett liege, ich hab's halt gerne, dass mein Gehirn dann einfach vor sich hin brabbelt und irgendwas macht.
Hast du das gern, echt?
Nein, ich hab das eben nicht gerne. Ich meine, ich hab das gern im Sinne von, das passiert sehr häufig. Und ich wäre, glaube ich, überhaupt nicht in der Lage, da strukturiert irgendwas zu Papier zu bringen, was mich dann entlasten würde. Also das ist viel eher das Problem, dass ich irgendwie die ganze Zeit schweift irgendetwas rum und ich bin nicht in der Lage, die Gedanken einfach kommen und gehen zu lassen. Obwohl das in der letzten Zeit tatsächlich besser geworden ist. Vielleicht werde ich dümmer. Kann ja sein.
Du hast ja auch immer mal wieder mit Meditation experimentiert.
Ja,
gell?
Ich trinke kaum noch Alkohol. Das ist auch interessant. Mhm. Vielleicht liegt's auch, also vielleicht hilft es auch.
Ja. Ja, mit Sicherheit. Alkohol ist schlimm. Schlimmer Booster für solche Geschichten.
Das stimmt, ja. Ja, vor allen Dingen wenig Alkohol. Also wenn du irgendwie den Arsch komplett zugezogen hast und einfach umfällst, dann geht's ja auch. Aber wenn du so ein bisschen getrunken hast, dass du so ein bisschen angeheitert bist, ne, dass du ein bisschen aktiver bist, dann ist geht einschalten überhaupt nicht.
Nee, das ist alles vorbei.
Nee, aber ich habe vor 2 Monaten knapp praktisch aufgehört, Alkohol zu trinken, außer zu den Weinsendungen hier. Was irgendwie ganz angenehm ist.
Mhm,
und das Ganze auch günstiger macht, das ganze Leben. Ja. Stimmt nicht, neulich habe ich ein Bier getrunken mittags. So zum Essen. Mhm. Aber das zählt nicht.
Nee, das zählt, das ist einfach.
Nächste Frage. Der Leo schreibt: Manchmal muss man mit jemandem zusammenarbeiten, obwohl man mit ihm oder ihr gerade zerstritten ist. Was war eure größte Disziplinleistung dieser Art?
Also dass man mit jemandem arbeiten, also dass man.
Ich fange mal an, dann kannst du was denken. Ich hatte einen Kollegen, einen Redakteur war das damals beim Radio, noch bei Radio Fritz. Der Typ, ich würde ihn einordnen in die extreme Rechte. Der war der festen Überzeugung, und so hat er auch argumentiert: Thilo Sarrazin hat recht. Hat das begründet mit, ich habe Soziologie studiert, ich kann das beurteilen. Was?
Ui.
Genau. Also genau das, was sagen wir mal rechts außen, rechts bis rechts außen doch sehr fashionable ist, nämlich diese akademische Monstranz. Ne?
Das kann ich ja gar nicht verstehen, das ist so leicht zu durchschauen. Voll das Blendwerk.
Und ja, natürlich. Aber guck dir einfach an, was rechts außen passiert, und damit sind auch Esoterik, Verschwörungstheorien. Mhm. Im Kern sind diese Sachen ja alle rechts. Da wird unglaublich viel mit Titeln Professor, Doktor, irgendwas gearbeitet. Mhm. Sobald irgendjemand einen akademischen Grad hat, wird ihm eine besondere Gravitas, so eine Schwere zugemessen. Wenn er das sagt, Doktor, hat das gesagt.
Nur Doktor, sondern Doktor, Rea, Naht, Doktor,
ja,
Doktor.
Ja, alles Mögliche.
Also wirklich der ganze lange Schwanz an Doktortiteln.
Genau.
Das habe ich auch nur in diesem Bereich gesehen.
Genau. Und wenn du mit Wissenschaftlern, wo du das halt auch siehst, das ist dann überall da, wo Juristen in Management-Positionen sind, die haben dann auch gerne ihre Doktortitel, weil das halt genauso funktioniert, weil das eben auch für die Einfältigen, den Einfältigen das Signal sendet, ich weiß es besser als du, weil ich habe hier einen akademischen, was natürlich Blödsinn ist. Und wenn du mit Akademikern sprichst, und also Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die tatsächlich auch Forschung betreiben, die legen überhaupt keinen Wert auf ihre Titel, weil die wissen, was sie können. Und dieser Kollege von mir, der war jetzt kein Doktor, aber ne, das war halt auch so ein Motiv. Ich habe Soziologie studiert, ich kann das beurteilen, was natürlich Quark ist, weil ich habe sogar mal Jura studiert. Das heißt, ich müsste eigentlich alles beurteilen können, was mit Jura zu tun hat. War auch nur ein Semester, aber egal. Das hat er begründet, und er hat halt gesagt, Thilo Sarrazin hätte recht. Also das war damals dieses Deutschland schafft sich ab Buch, wo Thilo Sarrazin, also der ehemalige Berliner Finanzsenator, wirklich ja so Biologismus, Rassismus, also so ein Genetikrassismus oder Pseudogenetikrassismus verbreitet hat und letztendlich behauptet hat, alle, die nicht weiß sind, sind dümmer und vermehren sich wie die Karnickel, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was er da alles für einen Scheiß geschrieben hat. Das ist ihm ja dann auch um die Ohren gehauen worden, also auch inhaltlich um die Ohren gehauen worden. Und der Kollege, der hat das verteidigt, was ich nach wie vor echt krass, also eigentlich schlimm finde, weil Thilo Sarrazins Deutschland schafft sich ab, war so ein bisschen auch, hörst du auch immer wieder, wenn du mit Leuten sprichst, die Forschung zu Rechtsextremismus betreiben. Es war so auch der Startschuss für den Rechtsruck hier in Deutschland, der sich jetzt darin äußert, dass die CDU und die FDP gerne mit der AfD mal zusammen so gemeinsame Sache machen, auch wenn sie offiziell dagegen sich positionieren. Der Typ, also dem hätte ich am liebsten auf die Fresse gehauen, ja, wirklich. Den haben wir den ganzen Tag verarscht, ja, weil der halt so ein Rechtsaußenbleppo war. Der hat halt, das Problem bei den Rechten ist ja auch, die reden ja auch Scheiß. Das hat ja auch oft nicht mal Hand und Fuß, was rechts geredet wird, sondern es ist ja einfach so eine Bockigkeit, Spießigkeit, die da zum Ausdruck kommt. Die Begründungen sind immer so eine Abwandlung von, das haben wir noch nie so gemacht, ich will das nicht und ich versuche das zu intellektualisieren und so. Und letztendlich Rechten geht's halt darum, am Status festzuhalten. Und zwar idealerweise am Status, den sie haben, wenn es denn ein höherer ist. Und allen anderen unter ihnen zu verkaufen, dass die Welt genau so in Ordnung ist, wie sie ist, wo sie ihren Status haben. Also egal. Jedenfalls, den haben wir verarscht. Dem hätte ich gerne auf die Fresse gehauen. Aber der Typ war der beste Nachtredakteur, den ich je hatte. Damals habe ich noch Hörertalksendungen gemacht. Und der Typ, das war der Einzige. Wie lange habe ich denn das gemacht? 15 Jahre? Doch, ich glaube, 15 Jahre habe ich diese Hörertalksendungen gemacht abends. Hunderte und hunderte Sendungen habe ich gemacht mit Tausenden und Tausenden GesprächspartnerInnen. Und das war der einzige Redakteur, der in der Annahme der Gespräche und im Reinstellen, ne, man stellt die Gespräche ja ins Studio. Das war der einzige, der sich eine Choreografie überlegt hat. Der da saß und gesagt hat, aha, das Gespräch dreht sich gerade um das und das, da habe ich jetzt diesen Anrufer, der passt besser als diese Anruferin, also stelle ich den mal rein und schreibe Holger eine Nachricht dazu, nimm mal jetzt lieber die Melanie. So. Und das war,
Das ist kognitive Dissonanz, hast du dann bestimmt, und Ambiguität, Ambivalenz. Das ist ja wirklich schlimm, wenn man jemanden verachtet.
Ich habe wirklich gedacht, so, was für ein Arschloch. Gut. Ja, und der hat das halt richtig, richtig gut gemacht, was vielleicht auch ein Hinweis darauf ist, dass der Typ irgendein Problem hat, was er versucht hat, durch sein Rechtssein zu kompensieren. und vielleicht gar nicht so verkehrt war. Was mich dann aber auch dann hinten raus, als ich das erste Mal oder das zweite Mal mit ihm zusammengearbeitet hatte, da nachts dann auch, weil er war halt auch unbeliebt, auch in der Redaktion, im Team. Also der war tatsächlich unbeliebt. Ich bin dann aber auch hingegangen und habe irgendwann dem Chef eine Mail geschrieben und gesagt, pass mal auf, der Kollege, der ist der beste Nachtredakteur, den ich hier je erlebt habe in all den Jahren. So, das fand ich dann halt auch wichtig zu sagen, so der ist nicht nur scheiße. Mhm. Ich weiß gar nicht, was es ihm geworden ist. Jetzt fällt mir gerade der Name ein. Ich google den mal. Nee, so hieß er nicht. Scheiße. Nehme mich doch wieder nicht. Da ist er, doch da. Schauen wir mal. Dumm, die dumm, die dumm. Auf Twitter ist er.
Ja, aber wenn du jetzt sagst, was der macht, das kannst du ja nicht bringen, weil da hat das man ja genug bringen. Infos.
Genau, das mache ich auch nicht. Ja. Aber vielleicht ist er ja auch zur Vernunft gekommen, kann ja auch sein. Vielleicht hat er damals, ich meine, das ist 10 Jahre her oder länger, ne? Damals waren wir alle anders. Mhm. Hoffe ich jedenfalls. Und vielleicht musste er, wie ich schon sagte, vielleicht musste er irgendwas kompensieren, vielleicht musste er irgendwie.
Ja, und solche extremen Phasen sind ja oft so Übergangsphänomene.
Genau. Und du hast ja dieser Kontradiktionismus, der sich dann auch gerne in rechts äußert. Irgendwann legt man das ja auch vielleicht ab, weil man auch ein bisschen klüger, ein bisschen weiser wird. So, jetzt habe ich mein Disziplin-Dings beantwortet und du so?
Ja, ich kann das gar nicht so recht beantworten, weil ich absolut keine Teamworkerin bin. Das ist echt
ich auch nicht.
Assi-Aussage, aber ich sag mal so, ich muss nicht mit jemandem zerstritten sein, damit es für mich eine absolute Disziplinleistung ist, in einem Team zu arbeiten oder mit jemandem zusammenzuarbeiten. Ich kann total gut mit jemandem auskommen und es trotzdem unerträglich finden. Ja, und deswegen habe ich auch immer Arbeit gesucht oder ein Betätigungsfelder für mich gesucht, wo ich halt nicht mit anderen kooperieren muss. Es sei denn, es ist sowas wie unser Talk-Format oder der Kader oder so. Das ist ja ganz was anderes. Aber ich glaube, das Schlimmste für mich war tatsächlich diese Sache, die ich mal in den USA gemacht habe, im Summercamp. Einfach weil die Counselor, da war ich ja Camp Counselor.
Einmal im Girls Camp?
Nicht im Girls Camp, ja. Boys and Girls. Es war der Boys and Girls Club of San Francisco. Und der war in den Redwood Forests. Und man hat so in Cabins und in Tipis geschlafen. Und ich war sehr jung, ich war 20. Das weiß ich noch, weil ich noch nicht 21 war und deswegen nirgendwo Alkohol kriegen konnte. Aber alle hatten immer genug zu kiffen, also von den anderen im Camp. Und das Problem in diesem Camp war, dass solche Orte tendenziell Menschen anziehen, die sehr extrovertiert sind und sehr dominant. Mhm. Und die haben, also die anderen Camp-Counselors hatten halt alle so eine Drill-Instructor Persönlichkeit. Weißt du, die konnten die Stimme erheben, die hatten so, auch die Frauen, die hatten mal so kräftige Waden, weißt du?
Kommisskopf, ja.
Also richtig krasse so Herrschaftsmenschen, die konnten auch die Kinder motivieren, sie zwingen irgendwelche Cheers zu singen und so. Und das ist halt gar nicht meins, aber von mir wurde permanent Teamwork verlangt und ich musste alles immer mitmachen. Und natürlich konnte ich das nicht, weil das ist ja komplett konträr zu meinem Charakter. Und also das war wirklich hart und die Disziplinleistung bestand wirklich darin, nicht seelisch, emotional zusammenzubrechen, was mir übrigens nicht gelang. Ich bin mehrfach zusammengebrochen. Also seitdem weiß ich eigentlich, dass man mich niemals in irgendeine Gruppe stecken muss. Darf. Mhm.
Ja, hätte ich von Anfang an nicht. Also ich entziehe mich gerne gesellschaftlichen Anlässen. Von daher wäre mir das nie passiert.
Auch Verantwortung im Allgemeinen so geht gar nicht. Nee, verantwortlich für Kinder.
Großer Gott.
24/7 auch noch. Nein, danke.
Leo schon wieder fragt, welche gesellschaftlichen Auswirkungen hätte es, wenn die Erde sich ab morgen anders herumdrehen würde, also der Tag in den USA beginnt, die Sonne im Westen aufgeht und Japan das Land der untergehenden Sonne ist? Ich würde ja vermuten, dass alle ziemlich müde wären erstmal.
So Jetlag-mäßig. Ja, 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 ja.
Der Japaner würde Westernfilme drehen und der Amerikaner Kung-Fu-Filme.
Naja, das
meinst du nicht? Ja.
Das machen die. Hey, das machen die schon. Ich habe mal in einer Doku über Japan gesehen, dass da Country Music total beliebt ist. Da geht man in so spezielle Nachtclubs und dann wird da so sehr amerikanisierte japanische Musik gespielt.
Ja, genau, das passiert dann. Und auf einmal sind da die Western.
Ja.
Gerrit fragt, was mir neulich nach einem Besuch in London hier wieder verstärkt aufgefallen ist. Im Umgangston mit Kassierern oder ähnlichem wird oft im Singsang gesprochen, wenn es um Bitte, Danke, auf Wiedersehen geht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
Also so, danke.
Genau, Wiedersehen. Der Engländer macht das nicht. Daher gerne meine Fragen. Ist euch das auch schon aufgefallen? Warum machen wir das? Na, weil's Kopfstimmen sind und Kopfstimmen klingen immer irgendwie niedlich. Kopfstimmen klingen immer irgendwie niedlich. Ja, ja, man kann natürlich auch sagen, danke. Das ist dann halt so, das ist ein Kommisskopf. Danke, nehmen Sie mal Haltung an.
Ja, es
klingt. Wiedersehen.
Ja. Ja, ja. Also immer, wenn jemand so redet, nehme ich ihn im Deutschen zumindest als extrem unfreundlich wahr.
Ja. Ja, ja, Momentchen, ist ja auch so. Kommst du jetzt? Ja, Momentchen. Oder ja, Moment.
Ja, genau. Das
ist schon ein Unterschied. Nee, Singsang ist halt immer irgendwie nett. Schlimm finde ich ja so Singsang, so Sirenenansage im Flugzeug. Herzlich willkommen an Bord unseres Fluges nach Mallorca. Wir freuen uns, dass Sie eingestiegen sind. Die Notausgänge finden Sie rechts und links am Fenster. Und da wo ich auch mal denke, Leute,
was soll das sein, gell?
Genau. Küsst du auch so in die Bäckerei? Guten Tag, ich hätte gerne 3 Brötchen und 2 Wäckchen und außerdem noch ein Das ist doch, so redet doch niemand.
Ey, aber das ist ein geiles Krisenexperiment. Lass uns das doch mal machen. Das ist super geil.
Nur noch so reden wie die Ansagen im Flugzeug.
Oh Gott, bizarr. Aber ich muss mir das mal aufschreiben, so als Idee für eine Romanfigur. Jemand, der immer so redet.
Der immer so redet. Das Sicherheitsballett im Flugzeug aufführen, genau.
Das ist doch eine super Formulierung.
Unser Flugzeug verfügt über 6 Notausgänge. Davon finden Sie 2 oberhalb der Tragflächen und 2 am Anfang und am Ende dieses. Ja. Was ist das denn für eine Frage? Warte mal. Robert schreibt, gerade erst habe ich mir im Kino Jurassic World 2 angesehen. Keine Ahnung, das ist schon ein bisschen länger her. Wie allseits bekannt, werden in dieser Filmreihe mithilfe der Gentechnik Dinosaurier zum Leben erweckt. Sollte die Wissenschaft, falls dies eines Tages möglich sein sollte, Dinosaurier zurück in unsere Zeit holen? Ja klar, würde ich sagen ja, ne? Aber nur die Fleischfressenden.
Nur die Fleischfressenden, genau. Ja, genau.
Damit die einfach mal
sich dann kümmern.
So riesige, so Godzilla. Hast dann wirklich so Godzilla-Dingser in der Stadt. Stapf,
ja,
stapf.
Die laufen dann mit so Ola Pöpken-Taschen rum.
Genau. Und knabbern
große
Autos.
Mode.
Ja. Und knabbern Autos. So knirsch, knirsch auspacken. Ola Popken. Gibt's das eigentlich noch?
Es gibt Ola Popken noch, ja.
Ich meine,
das gibt's in jeder Stadt.
Echt? Das ist doch. Das klingt doch schon schlimm.
Das klingt super schlimm. Das ist auch der einzige Name, also der sich richtig fest eingeschrieben hat in meinem
Ola Popken, stimmt.
Ola Popken, ja.
Und Bijou Brigitte fand ich auch immer interessant.
Ja.
Der Oliver hat geschrieben und schreibt, ich wohne auf dem Land, circa 15 Kilometer von Oldenburg entfernt. Ich diskutiere öfter mit meiner Frau, ob wir ein Auto benötigen oder nicht. Wenn wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, brauche ich für eine Strecke circa 1 Stunde und 15 Minuten. Mit dem Auto brauche ich dafür circa 10 bis 15 Minuten. Ich verschaffe mir also 2 Stunden Freizeit pro Tag. Die 2 Stunden und die Tatsache, dass ich nur einen 60 PS Kleinwagen habe, erscheint mir als vernünftiges Argument, nicht den ÖPNV zu nutzen. Eventuell wäre auch ein Fahrrad eine Alternative. Eine Strecke mit dem Fahrrad sind laut Google Maps 13,4 Kilometer, bin aber im Moment echt nicht fit und traue mir das darum nicht zu, weiß auch nicht, ob ich das im Herbst, Winter auch durchziehen kann. Was meint ihr? Auto oder Elektrofahrrad für den täglichen Weg zur Arbeit? Fragezeichen.
Ja, Verkehrsmittel ist nicht mein Thema. Jetzt kannst du ramblen, so viel du willst. Ich klink mich derweil aus und
was ich an solchen Geschichten immer ganz interessant finde, ist die Annahme, dass man Freizeit gewinnt, weil man mit dem Auto schneller zwischen zu Hause und Arbeit hin und her kommt. Weil letztendlich ist ja auch, wenn ich eine Stunde im Zug sitze, ist ja auch irgendwie Freizeit.
Ja, also ich habe es immer als Freizeit genutzt.
Genau.
Ich habe es immer für Podcasts, für Lesen, für Musik hören genutzt. Genau.
Und es nervt halt trotzdem. Ich hatte das ja auch, als ich noch nach Potsdam gependelt bin, immer habe ich mit der Bahn, also von Tür zu Tür jetzt, eine Stunde gebraucht. Und wenn ich tatsächlich einen Parkplatz gefunden habe, dann auch zu Hause, mit dem Auto gerade mal 30 Minuten und habe das trotzdem als Gewinn betrachtet. Mhm. Obwohl ich dann auch nur hier doof rumgesessen habe. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
Das ist wirklich ganz interessant, dass man sich vielleicht auf andere Sachen konzentrieren sollte, als wirklich die reine Zeit, die du gewinnst.
Genau, weil die Frage, was machst du denn jetzt? Sitzt du dann sowieso nur vor der Glotze?
Ja.
Weil dann kannst du auch buchlesend im Zug sitzen.
Mhm.
Ja. Und natürlich, also ich würde, also die Wahl ist eine Stunde 15 Minuten oder 15 Minuten, dann würde ich das mal ganz genau durchrechnen, ob sich ein Auto da nicht lohnt. Also kostet halt auch ein Schweinegeld, ein Auto zu fahren. Das ist dann auch noch die Frage. Ja. Aber naja, nö, ich ramble auch nicht, ist mir jetzt, also ich brauche das nicht. Autofahren ist asozial. So. Der Jan. Wüsste gerne. Holgi, du hast mal erzählt, du hättest eine Arbeit an der Uni gegendert, indem du über die weibliche und die männliche Form abgewechselt hättest. Warum hast du dich für diese Form des Genders entschieden? Alexandra, wie hältst du es mit dem Gendern? Ich habe mich dazu entschieden, weil ich da Bock drauf hatte. So. Und weil es tatsächlich damals auch noch nicht so verbreitet war, die Konvention, das mit Sternchen oder mit Binnen-I oder irgendwie sowas zu schreiben, sondern war noch nicht. Ist halt auch 10 Jahre her, glaube ich. Oder? 8? Ich weiß gar nicht. Ja, und Alexandra, wie hältst du es mit dem Gendern? Das ist was eine Frage. Ich finde es natürlich blöd.
Ja, das ist eine Frage, die mag ich eigentlich gar nicht beantworten, weil eigentlich die meisten Leute wissen, wie ich es mit dem Gendern halte. Ich bin da einfach sehr, wie soll ich sagen? Ich glaube, da muss man einfach total differenziert agieren und man muss je nach Situation sich für irgendeine Form entscheiden. Ich persönlich gendere nicht gerne. Aus Gründen, wer diese Gründe erfahren möchte, kann mir gerne schreiben. Dann schicke ich einen Link zu einem Video, in dem alles erklärt wird. Nicht von mir, aber von jemandem, der meine Meinung zu 100% teilt.
Echt? Aber das können wir doch mal in die Shownotes schreiben, oder nicht?
Ja, das können wir machen.
Ja.
Ja, damit ist das Thema für mich erledigt.
Ich hoffe,
einfach nur in ein Wespennest zu stochern.
Ja, und
Vor 5 Jahren hätte ich mich gerne noch dazu geäußert, habe ich glaube ich auch, aber jetzt mache ich es nicht mehr.
Ich finde ja eher, dass das eigentlich ein Thema ist, das komplett durch ist. Also wer da jetzt noch diskutieren möchte, sorry, get alive. Also das ist halt, es gibt halt Leute, die machen das, gibt Leute, die machen das nicht und jeder macht das, wie es für richtig hält und keiner hat irgendwelche Nachteile dadurch.
Ja, und
dadurch.
Vor allem, es hängt halt ja auch vom Kontext ab, es ist ja vollkommen klar, natürlich. Wenn du dich nur mit Akademikern umgibst, ist klar, dass da anders gesprochen wird, ja, als wenn du hier in einer Kleinstadt unterwegs bist und mit Leuten zwischen 60 und 70 dich unterhältst. Ja.
Nein, das ist so ein bisschen so eine Alibi-Diskussion, die da passiert.
Es war immer ein symbolischer Machtkampf.
Das denke ich nicht. Ich meine eher eine Alibi-Diskussion, um nicht über all die Elefanten zu reden, die eigentlich im Raum stehen. Ja? Gendern ist eine gute Idee. Also ich halte das für eine gute Idee. Das soll jeder machen, wie er will. Die Leute, die es nicht machen, machen es halt nicht. Ich werde da auch nicht irgendwie versuchen, die zu überzeugen oder sowas. Aber ewig darüber zu diskutieren, der gendert, wenn du genderst, dann rede ich mit dir. Weißt du, so diese ganzen, was man sieht man ja auch in den sozialen Medien.
Ja.
Das ist halt einfach nur, Leute, Das ist euer Problem? Euer Problem ist, dass ich Frauen mitbezeichne, während ich spreche? Das ist wirklich dein Problem? Dein Problem ist nicht, dass die Hälfte der Bevölkerung am Monatsende kein Geld übrig hat? Dein Problem ist nicht, dass wir Zehntausende Obdachlose haben? Das ist alles nicht dein Problem. Dein Problem ist nicht, dass die Tafeln kein Geld haben. Dein Problem ist, dass ich, weiß ich nicht, HörerInnen sage?
Ja,
und das finde ich halt so krass. Und
jegliche Diskussion über die Form verdeckt eigentlich die echten Probleme.
Ja,
das gilt nicht nur fürs Gendern, für alles andere auch.
Wir haben das jetzt gerade, also heute ist der 2. November 2022. Es gibt gerade eine wirklich sehr, sehr bizarre Diskussion in den sozialen Medien. Und zwar hat es gegeben einen Fahrradunfall in Berlin-Wilmersdorf, wo eine Fahrradfahrerin unter einem Betonmischer eingeklemmt ist und so weiter. Also Fahrradunfall in Berlin-Wilmersdorf. Zur gleichen Zeit hat es gegeben wie heißen die, letzte Generation, ich klebe mich fest, Demonstration in Berlin-Charlottenburg. Und ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr, das sie angefordert haben, um die Frau unter dem Betonmischer rauszuholen, ist in, ich glaube auch Charlottenburg, auf die Stadtautobahn in einen Stau gefahren. Da ist mal wieder die Rettungsgasse gescheitert. Dadurch ist dieses Spezialfahrzeug ein paar Minuten später an diesem Verkehrsunfall angekommen als eigentlich nötig. Und jetzt sehen wir eine Diskussion darüber, dass ja die Leute, die sich da festgeklebt haben, das sind ja Terroristen, weil die haben ja das Leben dieser Frau gefährdet. Die Autofahrer sind ja alle bescheuert, weil die können keine Rettungsgasse. Weißt du, ohne die Autobahnkleber hätte es diesen Stau ja möglicherweise nicht gegeben, vor allen Dingen nicht da, wo eigentlich immer Stau ist. Das ist eine ganz bizarre Diskussion. Und niemand spricht darüber, dass schon wieder eine Fahrradfahrerin von einem LKW-Fahrer über den Haufen gefahren worden ist.
Ja, das ist ein super Beispiel.
Und das ist genauso diese Form. Weißt du, wir diskutieren über Protestformen, über Stauformen, über alles Mögliche. Wir diskutieren aber nicht darüber, wie kann es eigentlich sein, dass immer noch die Politik das einfach durchgehen lässt. Nö, wir haben doch da einen Fahrradweg hinmarkiert. Hätte sie ja benutzen können.
Vor allem Formdiskussionen, weißt du, die sind so einfach, die sind so low effort.
Ja, genau.
Du kannst mit jedem darüber streiten, es geht nie um irgendwas, ja, du musst nie konkret was verändern, weil es geht ja nicht,
genau.
Einfach nur das Ästhetische, ja. Und es ist halt extrem dankbar, es macht sich gut als Content im Internet, klickst halt gerne drauf.
Das ist eine super Ablenkung. Die haben Suppe auf das Bild geschüttet. Ja, kann man sich tagelang drüber unterhalten. Dass hier irgendwie der Planet immer heißer wird.
Ja.
Ja, mein Gott, das ist halt so, da kann man nichts machen, ne? Das ist halt.
So, da hast die Rindheit wieder mal
wir lenken
die
uns,
Geißel der Menschheit aufgedeckt.
Wir lenken uns immer stärker ab. Warum auch immer, vielleicht, ja klar, weil wir unser Verhalten nicht ändern wollen. Weil in dem Moment, wo wir tatsächlich über die Elefanten im Raum diskutieren, ändern, müssen wir unser Verhalten ändern. Aber ja, naja. Ja, das und das, da sehe ich mittlerweile die Gender-Diskussion, sehe ich da auch. Weil es hat mittlerweile auch der Letzte begriffen, worum es da geht. Es hat mittlerweile auch die Letzte begriffen, wie man das Problem lösen kann, auch in Sprache. Man kann halt BürgerInnen sagen oder Bürger und Bürgerinnen oder was auch immer. Oder man lässt es ganz. Das ist halt nicht das N-Wort, weißt du? Also ich muss da nicht irgendwie zucken und sagen, hör mal, also das geht aber jetzt nicht. Sondern wenn jemand sagt, die Bürger oder das Bürgeramt oder sowas, dann denke ich mir, ja, okay, dann sagt er halt Bürgeramt, ich sage halt nicht Bürgeramt, sondern BürgerInnenamt. Und wenn er dann meint, einen blöden Witz zu machen, weiß ich ganz genau, mit dir muss ich nie wieder ein Wort reden, weil den blöden Witz habe ich mir vor 5 Jahren schon ausgedacht. Du erzählst mir nichts Neues. Ja. Nächste Frage kommt von Christine. Wie sprecht ihr euren Namen aus, wenn ihr euch Personen einer anderen Nationalität vorstellt? Lasst ihr ihn unverändert oder sprecht ihr ihn mit entsprechendem Akzent aus? Oder wählt ihr gar eine landestypische Variante des Namens? Oh weia.
I'm Alexandra. Manchmal bin ich auch Alejandra. Und manchmal bin ich auch... Was kann man denn noch sein? Alexandra.
Sandrine.
Ich mach das tatsächlich.
Echt? Ja. Ich nicht. Ich heiße halt Holger. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht in irgendeiner skandinavischen Sprache das O wie ein U ausgesprochen wird, dass ich Holger heißen könnte oder sowas. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Nee, mache ich nicht. Wie denn auch? Wie soll ich denn das machen? Was ich tatsächlich mache, ist, dass ich manchmal den Namen meines Vaters annehme, oder gemacht habe, als ich früher noch im Ausland, also Auslandsreisen verstärkt unternommen habe, irgendwo nach Südostasien oder so, dass ich dann einfach gesagt habe, ich würde Augustus heißen, also Augustus, weil das können die Leute besser aussprechen als Holger. Holger?
Augustus,
ey. Ja. Ja. Augustus Wren, fand ich dann irgendwie, das, aber nee, Holger, was willst du denn da machen? Ich muss halt immer erklären, Holger? H-O-L-G-E-H. H. Und alle gucken dann. Mm. Am Anfang eines Wortes? Hä? Ja, naja. Hab schon überlegt, ob ich mich irgendwie, weiß ich nicht, Karl oder so nenne. Ja. Nee, ich benutze dann einfach den Namen meines Vaters im Zweifelsfall. Der heißt August. Und das funktioniert sehr gut. Moritz. Ach du Scheiße. Moritz schreibt, in WR, also in Folge 824 vom 31. Mai 2018 hat Holgi gesagt, dass er Krieg und Frieden lesen möchte. Hast du das geschafft? Fragt Moritz, nein.
Oh, das hat was gepasst.
Ja, was kann ich denn da lernen?
Alles.
Alles.
Es ist ein Buch über alles, geschrieben mit der Sprache von allem. Mhm. Es ist ein Meisterwerk. Mhm. Jede einzelne Seite ist lesenswert. Ich habe viele Jahre einen Bogen um dieses Buch gemacht, weil mich der Krieg so abgeschreckt hat. Dieses Krieg in Krieg und Frieden. So, mhm. Mein Gott, ey, ich lese doch kein Buch über eine Schlacht. Ich gucke das auch so ungern im Rahmen von Filmen oder TV-Serien. So, Schlacht ist immer das, wo ich vorspule, weil mich das langweilt ohne Ende und anödet und anekelt. Aber dieses Buch habe ich wirklich in einer Atemlosigkeit gelesen. Von der ersten bis zur letzten Seite. Es ist wahnsinnig umfangreich. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es ist. 2000 mehr.
Es ist jedenfalls, mehr. Ich habe es, also in digital, in meinem Kindle.
Du musst es lesen. Irgendwann, wenn du ein alter Mann bist, okay, und glaubst, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, liest dieses Buch. Beziehungsweise, ich glaube, man weiß nichts über Literatur, bis man dieses Buch gelesen hat. Allerdings möchte ich nicht ganz so streng sein. Ich kann auch alles von Dostojewski sehr empfehlen. Auch das öffnet einem die Augen dafür, was Literatur eigentlich kann.
Was für eine, über was für eine Welt schreibt er denn? Also das spielt irgendwo, wo spielt das? 18. Ah, hier, ich sehe es gerade. Anfang des 19. Jahrhunderts in Russland.
Genau, und den Kriegen in Russland, zwischen Zarenreich.
Invasion Russland.
Mhm. Ja, es ist so menschlich. Es ist einfach dieses Verständnis für die Komplexität des Menschen und für all die Dinge, die Menschen fühlen, denken, erleben. Das ist einfach überwältigend.
Ja, und vielleicht auch mal ganz interessant, also auch gerade dieser Tage, wo Russland sein Nachbarland, die Ukraine, überfallen hat, vielleicht auch mal ganz interessant zu lesen. Ich vermute mal, dass man auch ein russisches Selbstverständnis findet.
Ich glaube nicht. Oder? Ich sehe es nicht. Nee? Ich sehe keinerlei Verbindung zwischen meinen geliebten literarischen Russen und dem Russland von heute. Ich sehe nichts.
Na, aber die haben ja auch in einem imperialistischen Russland gelebt. Also Russland ist ja seit 500 Jahren imperialistisch.
Ja.
Und das finde ich, das find ich natürlich, eigentlich auch interessant, ob man das darin findet.
Klar, man müsste natürlich seinen Fokus legen auf die politischen Beschreibungen, die blende ich ja von Haus aus eher aus. Ja, mir geht's ja eher um das.
Verstehe,
mir geht's ja eher um das Menschliche, um die Beziehungsebene, die da geschildert wird, um die Charakterzeichnung und so weiter. Das ist das, worauf ich meinen Fokus lege. Bestimmt, wenn jemand sich berufen fühlt, das zu unter diesem Gesichtspunkt zu lesen und uns mitzuteilen, das finde ich in der Tat ganz interessant. Ja.
Vielleicht lese ich es ja doch noch. In 4 Jahren kann er ja dann nochmal fragen. Schon wieder Gerrit, ich weiß jetzt gar nicht, ob es derselbe ist oder ein anderer. Gerrit schreibt, ich bin 1996 geboren. Werde ich noch einen Weltkrieg miterleben? Ja, Gerrit, wirst du.
Bitter.
Ja, und nicht nur das. Du erlebst ihn gerade mit.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Auch wenn alle, insbesondere die Politik im Westen, im sogenannten, nicht müde wird zu sagen, dass das die Gefahr eines dritten Weltkrieges, ich glaube, dass der längst angefangen hat und wir längst drinstecken. Und der halt in einer Weise geführt wird, wie es wie wir es halt noch nie gesehen haben. Es ist halt eine neue Art von Krieg. Genau wie der Zweite Weltkrieg eine neue Art von Krieg war, der Erste Weltkrieg eine neue Art von Krieg war. Der Golfkrieg war letztlich auch eine neue Art, diese Shock and Awe-Geschichte, die sie da gemacht haben. Oh. Also ich glaube schon, dass wir mittendrin sind. Ja, mal gucken, wie wir rauskommen, ob wir rauskommen. Christiane fragt, schafft ihr es beim Zähneputzen vor dem Waschbecken zu verharren und euch auf den Putzvorgang zu konzentrieren oder lauft ihr durch die Wohnung und beschäftigt euch parallel mit anderen Dingen?
Beim Zähneputzen? Achso, ob man sich darauf konzentriert oder rumläuft?
Ja, ich konzentriere mich darauf. Zähneputzen ist für mich ein meditativer Moment.
Ich wünschte, ich könnte das auch anderes, sagen, aber...
Ich Zähneputze.
Nee, ich bin schon so ein Rumlaufmensch.
Würde ich allein schon deswegen nicht können.
Doch, und dabei spritze ich alles voll.
Genau
darum. Dann wundere ich mich, warum ist denn der alles voll an Zahnpastaflecken? Aber habe ich ja nicht mitgekriegt. Ich war ja total woanders mit den Gedanken.
Genau darum habe ich mir das irgendwann mal abgewöhnt und gesagt, nee, ich mache das jetzt und ich putze mir jetzt die Zähne. Das ist sowieso was, was ich versuche. Ich versuche, wenn ich mir die Zähne putze, putze ich mir die Zähne. Wenn ich kacke, kacke ich. Wenn ich esse, esse ich. Ich versuche irgendwie... Ich glaube, wahrscheinlich ist es auch so eine Art Achtsamkeit. Ich versuche, die Dinge zu tun, die ich tue, und nicht in Gedanken schon woanders zu sein. Idealerweise noch schon beim nächsten. Wenn ich beim vorletzten war oder beim vorherigen bin mit meinen Gedanken, dann geht's ja immer noch. Aber wenn ich schon beim nächsten bin, das stresst auch so. Das ist so, ja, nee, nicht schön. Aber Zähneputzen ist Meditation.
Meditation. Nein, also für mich ist es eins dieser Rituale, über die man sich halt ärgert, weil man sich ständig machen muss.
Ja, und aber so schöne Zähne.
Ich glaube, natürlich, also das ist kann schön sein, aber ich glaube, ich habe auch so Bindungsangst, weißt du? Und das ist bei mir ausgeweitet auf Tätigkeiten. Ich krieg's irgendwie nie hin, nur eine Sache zu machen. Mhm. Wenn ich was anfange, bin ich gleichzeitig schon bei was anderem. Mhm. Und ich weiß, dass es ein Problem ist. Das ist so ein bisschen ADHS-Gehirn oder so. Also so eine leichte, ich bin sehr leicht ablenkbar.
Ja, das bin ich auch. Ja.
Aber das kann ich wirklich in den Griff kriegen. Wenn ich zum Beispiel ein paar Tage hintereinander ein bisschen meditiert habe, auch wenn es nur 10 Minuten am Tag sind, dann habe ich das wieder im Griff. Mhm. Es ist halt nicht mein Naturzustand. Aber weißt du was? Ich mache das jetzt. Ich habe mich jetzt davon inspirieren lassen. Ab heute sind die 3 Minuten Zähneputzen meine Meditationsminuten.
Genau. Hast du eigentlich eine elektrische Zahnbürste oder eine manuelle?
Nee, damit komme ich nicht. Ich muss manuell. Ich muss mir Schmerzen zufügen. Jetzt nicht.
Aber das kann man mit elektrischen auch ganz gut für sie getestet.
Oh, wow. Also daran bin ich jetzt gescheitert.
Nee, das geht schon. Also man muss halt fester drücken.
Okay.
Tino wüsste gerne, wann wart ihr das letzte Mal mutig?
Das ist eine gute Frage. Ich denke mir in letzter Zeit ständig, dass ich recht mutig bin und zwar jedes Mal dann, wenn ich mich traue, Gefühle zu zeigen, weil es so etwas ist, worin ich nie gut war und was ich jetzt immer öfter aber mache. Also zum Beispiel, dass ich mich traue, mit einer Freundin mit der ich bis jetzt nur über bestimmte Sachen geredet habe, mal was anzusprechen, was mich emotional bewegt oder umtreibt, was ich halt vorher nicht gemacht hätte. Und dass ich mich da auch traue, verletzlich zu sein. Das finde ich schon sehr mutig von mir, einfach deswegen, weil es sehr viel Überwindung erfordert.
Das ist Mut, ne? Die Dinge zu tun, die Überwindung fordern, ist das Mut?
Genau, weil okay. Mut ist jetzt nicht irgendwie vom Fünfer zu springen, wenn man sowieso dazu neigt, mal ein bisschen reckless zu sein oder das geil zu finden, sowas Krasses zu machen. Das ist nicht Mut, das ist gar nichts, ja. Aber wenn man etwas macht, obwohl es sich schlecht anfühlt, weil man aber erkannt hat, dass es gut sein könnte oder zu persönlichem Wachstum führen könnte, wenn man das macht, dann ist es mutig und das ist auch gut.
Okay. Nee, dann weiß ich nicht, bin ich wahrscheinlich eher feige. Also ich.
Ja, ist auch okay, Holger.
Ich überlege gerade, wann habe ich mich überwunden, etwas zu tun, was. Ah ja, doch. Ja, aber das geht euch nichts an. Tut mir leid. Nächste Frage. Wann wiegt Menschenwohl schwerer als Naturschutz, fragt der Robert.
Menschenwohl schwerer als Naturschutz. Meint ihr sowas wie, hier, wir sollten diesen wunderschönen Wald für den Massentourismus öffnen, damit sich die Kinder an der Natur erfreuen können?
Ich weiß nicht, was er meint. Mehr steht da nicht, aber also
ja,
ich denke,
sorry,
dass
wer so vage Fragen stellt, ist selber schuld, wenn wir sie nicht beantworten.
Ich denke nicht, dass das ist nicht trennbar. Das ist ja nicht
klar,
so, dass
weil der Mensch ja auch Teil der Natur ist.
Beziehungsweise die Natur Teil der Kultur ist. Es gibt ja überhaupt nicht, also das ist nicht trennbar. Und das ist ja das große Problem, das wir gerade haben. Das ist auch einer dieser Elefanten im Raum, über den niemand redet. Ja, der Klimawandel ist furchtbar. Wir haben aber ein Artensterben. Ja? Und das ist mindestens genauso furchtbar, wenn nicht noch furchtbarer. Das ist alles nicht mehr voneinander zu trennen. Und solange hingegangen wird, insbesondere von, wie sagt man, interessierten Kreisen, insbesondere in der Politik, die lieber noch ein paar Jahre Geld verdienen wollen und sowas, solange hingegangen wird und immer wieder getrennt wird zwischen, ja, da muss ich aber jetzt mal, also Klima und Wirtschaft ist ja so ein gerne so ein, wie nennt man das, wie nennt man denn das, was gerne geäußert wird?
Egal. Match made in heaven.
Naja, es wird halt immer so, es wird halt immer das eine gegen das andere ausgespielt. Ja, Klimaschutz kann man machen, aber dann sind alle arbeitslos, ne? Oder alle haben Arbeit, aber dann ist Klima kaputt. Das ist nicht trennbar. Darum ist die Frage eigentlich unsinnig.
Ja.
Menschenwohl und Naturschutz sind ein und dieselbe Sache, und solange uns das nicht gelingt, das als eins zu denken, solange werden wir uns auch weiter ausrotten, indem wir alles mögliche andere
ausrotten. Ja, aber so ist es mit allem, so ist es auch mit sozialer Ungleichheit. Wer die Klimakrise bekämpfen will, der muss sich gleichzeitig um soziale Ungleichheit kümmern. Ja, also
und
auf den ersten Blick scheinen das zwei getrennte Dinge zu sein, aber das gehört alles zusammen.
Klar, und je länger wir warten, desto polykrisiger wird das Ganze.
Ja.
Hätten wir vor 20 Jahren mit dem Klima angefangen, wäre das mit der sozialen Ungleichheit heute gar nicht so schlimm, weil dann bräuchten wir nur über soziale Ungleichheit zu reden und nicht noch über das Klima dazu. Ja. Der Dirk wüsste gerne, haltet ihr es eigentlich für ethisch besser, Bio-Lebensmittel zu essen? Weil man benötigt ja mehr Fläche bzw. Tiere, um die gleiche Menge Lebensmittel zu produzieren.
Betretenes Schweigen.
Naja, ja, natürlich ist es ethisch besser. Was ist das für eine Frage? Also.
Ja, wenn das Bio-Label nicht lediglich ein Sticker ist.
Ja, klar. Also erstmal mehr Tiere, um die gleiche Menge Tiere zu essen, ist sowieso ethisch hochgradig fragwürdig.
Ja.
Kann jeder gerne machen, mache ich auch. Man sollte sich aber immer darüber im Klaren sein, man isst da einen Kadaver. Das ist halt immer so, also ethisch ist das tatsächlich sehr, sehr fragwürdig. Und brauche ich wirklich mehr Fläche, um die gleiche Menge, Produkt herzustellen, brauche ich mehr Fläche. Aber brauche ich mehr Fläche, um die gleiche Versorgungslage herzustellen? Das würde ich echt noch bezweifeln. Da würde ich dann auch noch mal mit Bauern drüber reden wollen. Ich bin mit so einem Bauern verabredet. Und ich komme nur nicht dazu, da mal rauszufahren. Also ein konventioneller Bauer im Übrigen, was ich auch mal ganz interessant finde, weil Bio reden wir ja immer drüber. Nein, aber ich halte es auf jeden Fall für ethisch besser. Man könnte auch zum Beispiel hingehen und weniger Fleisch essen und das Land, das benutzt wird, um das Futter für die Tiere anzubauen, für Menschenfutter zu benutzen und so. Ich weiß nur nicht, ob das geht. Das ist auch nochmal interessant, aber das ist auch genau das, was ich mit diesen Bauern besprechen will. Ob man überhaupt da, wo sogenannter Futterweizen angebaut wird, wusste ich auch gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt, ob man da, wo Futterweizen angebaut wird, also Menschenweizen anbauen könnte oder Brotweizen oder wie das heißt. Das scheint tatsächlich ein Problem zu sein.
Mhm.
Oder sie sind alle einfach nur zu faul, diese Bauern. Die Bauern sind zu faul. Frage von Janis. Letzte Woche gab es eine Veranstaltung im Rahmen des Palais Sommers, so kulturelles Zeug aus allerlei Richtungen, die einem Polit-Talk recht nahe gekommen ist. Eine der diskutierten Thesen ist gewesen, dass noch dieses Jahr, wir sind 2018, die USA einen Krieg mit dem Iran anfangen wird. vor allem um den Ölpreis zu erhöhen, damit sie mit ihrem Fracking, das sie schon in Massen an Geld investiert haben, irgendwann mal was verdienen können. Trumps Außenminister ist wohl auch ein langjähriger Befürworter eines Irankriegs. Hat sich die Prognose bewahrheitet oder sind wir noch mal davongekommen? Super. Nein, die Verschwörungstheorie hat sich nicht bewahrheitet, genauso wie sich noch nie irgendeine Verschwörungstheorie bewahrheitet hat. Aber danke der Nachfrage, Janis. Der Nick schreibt, gerade hat mir der DHL-Mann, also geht an dich, liebe Alexandra, gerade hat mir der DHL-Mann dein Buch Sitzen vier Polen im Auto vorbeigebracht. Ich werde es lesen. Möchtest du davor noch was zu deinem Buch sagen? Das Buch wandert jetzt für die nächsten 2 Jahre ins Regal, bis du antwortest. So lange bin ich sehr gespannt. So, möchtest du noch irgendwas zu deinem Buch sagen?
Ja, ist schwierig, gell? Nee, also ich habe vorerst keine Anmerkungen.
Ist es überhaupt noch, existiert das Buch in deinem Kopf überhaupt noch? Oder ist das, also, wenn man so ein Buch geschrieben hat, ist es dann auch weg?
Ja, es existiert. Also kein Buch hat länger in meinem Kopf existiert als dieses, weil ich tatsächlich bis heute Lesungen daraus mache. Also bis heute werde ich eingeladen von Schulen und von irgendwas. Ich habe übrigens wieder eine öffentliche Lesung. Ich sag's mal ganz schnell, ich muss selber nachgucken, wo die stattfindet. Lichtwerk in Bielefeld.
Wann?
Und zwar am 26. November von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Und das ist eine Doppellesung mit Arthur Becker. Das ist ein anderer Autor, der auch irgendwie eine polnische Thematik hat. Ich weiß noch nichts über die Lesung.
Egal, geht alle hin, schenkt ihr Eulen.
Ja, genau. Aber bringt auch die Böller mit, damit ich sie in die Luft jagen kann.
Ja,
also wie gesagt, das ist immer noch präsent. Ich lese immer noch draus vor. Und man kann es immer noch kaufen, was ich auch bemerkenswert finde. Mhm. Ansonsten habe ich nichts dazu zu sagen.
Wenn du daraus vorliest, wie legst du fest, welche Teile du vorliest?
Oh, das ist aber eine super Frage. Also es gibt ein paar bewährte Teile, die funktionieren einfach sehr gut, weil sie, die haben einfach die richtigen Gags an der richtigen Stelle. Und die sind einfach ein Lachgarant. Und vor allem funktionieren die aus dem Zusammenhang gerissen. Das heißt, ich brauche nur ein paar kleine Sätze zu streichen und man kann diese Passagen so lesen, dass man nicht das Gefühl hat, man hat die ersten 3 Folgen nicht gesehen, weißt du, sondern
es
macht halt in sich ist das stimmig. Und ich mache es meistens auch von der Länge der Lesung abhängig, ob ich dann noch ein kleines Supermarktkapitel dazu werfe oder nicht. Und ja, manchmal habe ich eine spezielle Zielgruppe, seien es jetzt Kinder oder seien es, ich weiß nicht, vielleicht Menschen, die an... Also zum Beispiel habe ich in Lindau gelesen, in den Friedensräumen. Das ist so eine Villa und da geht es also das ist so ein Museum des Friedens quasi, so ein interaktives Museum und deren Thema ist halt Frieden. Und deswegen wollte ich etwas machen, was mit Frieden zu tun hat und habe meine Textstellen dann entsprechend ausgesucht, wo man das Thema Frieden ganz gut dran ankleben kann. Und ja, also ich gucke halt immer, wer ist meine Zielgruppe und was funktioniert gut. Ich würde zum Beispiel nie was Langweiliges lesen. Also nie einen Text lesen, der als gesprochener Text nicht gut funktioniert.
Das heißt, du liest auch 1:1 vor, was im Buch steht. Du editierst
Absolutely
es nicht um.
Absolutely not. Doch, okay. Ich editiere es.
Texte zum Hören sind ja komplett anders als Texte zum Lesen.
Genau, und dem trage ich Rechnung und ich würde das niemals machen, dass ich einen Text wirklich so vorlese, wie der steht. Also ich teste das dann auch vorher aus, wie sich das anhört und ich sag nicht immer sagte er, sagte sie, sagte er.
Sondern ich so, er so.
Und ich versuche das eher so wie so ein Hörbuch klingen zu lassen. Mhm.
Carina wüsste gerne, welche Farbe hat die 3? Oder ist einer von euch Synästhetiker?
Ich bin absolut Synästhetiker und die Farbe 3, also nicht die Farbe, siehste, jetzt mache ich schon, jetzt kommen wir hier schon. Die Farbe 3 hat Die Zahl 3 hat die Farbe rot.
Nein, 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 die ist blau.
Bist du auch?
Nö.
Siehste. Liar.
Nein, also ich weiß nicht, wie man, also ich kann, natürlich könnte ich jetzt hingehen, also tatsächlich ist mir spontan, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, blau. Aber 5 ist halt rot. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in Farben rechnen könnte zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, wie Synästhetiker das machen. Also ich glaube nicht, dass ich das bin. Also das ist, ich assoziiere dann irgendwie blöd vor mich hin. Und morgen ist 5 dann vielleicht auch grün. Kann ja auch sein.
Mhm. Also, weißt du, es ist seltsam. Ich bin sehr gut so im Verbinden von verschiedenen Sinneseindrücken. Das fällt mir überhaupt nicht schwer zu sagen, welche Farbe ein Wort hat oder welche Farbe oder welchen Geruch irgendwas hat, was eigentlich keinen Geruch hat. Das fällt mir gar nicht schwer. Aber mit den Wochentagen und mit den Zahlen, da frage ich mich die ganze Zeit, ob das nicht einen ganz einfachen und erklärbaren Grund hat, haben könnte. Jetzt mal so als ganz unmagische Erklärung. Und zwar, mein allererster Stundenplan, den ich in Polen noch in der ersten Klasse hatte, aha, das war so ein Zug. Das waren so 5 Waggönchen, weißt du? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Mhm. Und der Montag, der war gelb und der Freitag war grün und der Mittwoch war rot.
Ja.
Und ich habe mir das einfach so eingeprägt und jetzt frage ich mich, könnte das nicht alles mit diesen Zahlen, auch mit diesem Stundenplan zusammenhängen? Dass ja, zum Beispiel der Mittwoch ist für mich immer rot und ist noch der dritte Tag gezählt von, das, vielleicht ist noch die 3 deswegen rot in meiner Vorstellung.
Ja, und ich was ich halt auch bei Synästhesie, da heißt es ja dann, also ich verstehe das gar nicht. Also ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, wie das sein soll, dass man Zahlen oder Worte als Farben empfindet oder als Gerüche oder irgendwie sowas. Weil das, ich verstehe das tatsächlich nicht. Also ich bin nicht in der Lage, mich da reinzudenken. Von daher denke ich auch, dass ich mit Sicherheit mit Synästhesie nichts am Hut habe. Mhm. Da will ich auch gar nichts mit am Hut haben. Das sage ich euch gleich.
Es ist, glaube ich, was für Leute mit einer sehr aktiven Fantasie, die,
ja, ist das
für die ist das kein Problem.
Ist das ein Fantasieding oder ist das ja, ein Gehirnverschaltungsding?
Ja, vielleicht, also doch. Ich meine, Fantasie ist ein Gehirnverschachtelungsding. Das ist, du verknüpfst einfach sehr viele Leute, die Informationen verknüpfen können, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Die haben ja eine sehr aktive Fantasie und das ist, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Man ist sich auch gar nicht dessen bewusst, was jetzt das Verbindende ist zwischen diesen beiden. Aber da gibt's was. Da gibt es irgendein Gefühl, irgendwas, was diese beiden Sachen miteinander verknüpft.
Aber das kann ich mir ja dann auch, also das kann ich ja auch herstellen.
Ja, das kann eigentlich jeder herstellen. Und vor allem, das ist jetzt nichts intersubjektiv Überprüfbares. Das ist jetzt nichts, wo irgendwie unabhängige Beobachter zu dem gleichen Ergebnis kommen könnten.
Also, das heißt, Synästhesie ist letztendlich Kokolores.
Es ist Kokolores, ja.
Das nehme ich als Sendungstitel. Pass mal auf. Synästhesie ist Kokolores. So. Damit dann direkt auch, das ist so als Eyecatcher. Ne?
Ja.
Als Synästhesie. Blaue Synästhesie ist Kokolores.
Genau wie Empathie.
In Klammern übrigens. Rot. Der Kasper wüsste gerne, Jazz? Wenn ja, welche Art? Wenn nein, wieso nicht?
Ja, Jazz, das ist immer so ein Ding. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste das gut finden, tue ich aber nicht. Und das macht mich immer ein bisschen traurig. So jazzige Akkorde, weißt du, finde ich total schön.
Also, ja, nee, weiß ich eben nicht. Ich weiß nämlich gar nicht, was Jazz ist. Wenn mich jemand fragt, magst du Jazz? Also, ich höre total gerne Swing. Ich höre extrem gerne Big Band. Ich weiß nicht, ob das Jazz ist. Und immer wenn ich an Jazz denke, dann denke ich an so
eine Bar.
Ja, schon.
Einer so, am Kontrabass.
So die Junction Bar in Kreuzberg. Und dann aber so diese, weißt du, diese Arschlöcher, die dann da sitzen und freestylen und im Grunde dämlich vor sich hin zupfen, tröten und trommeln, was überhaupt keinen, also für mich zumindest, überhaupt keinen strukturellen Sinn mehr ergibt, einen Fluchtreflex in mir auslöst. Mm. Und ich immer denke, könnt ihr nicht einfach mal eine nette Melodie spielen, ihr Affen? Das ist, wenn ich Jazz denke, aber vermutlich ist Swing auch Jazz. Also ich, ja. Aber ja, woran ich Jazz erkennen würde, weil also am dämlichen Gezupfe erkennt man Jazz.
Ja, ich erkenne es auch daran, dass es halt anstrengend ist.
Genau. Alles andere ist Pop.
Ja, genau.
Das ist halt E-Musik. Die ist anstrengende Musik. Nee, aber John, ja. Aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht mag ich Jazz, aber ich erkenne das halt nicht. Außer es steht Jazz drauf und dann denke ich auch, oh, das habt ihr jetzt da drauf geschrieben. Manuel, oh feier. Manuel wüsste gerne, was war das Schlimmste, was ihr als Kind angestellt habt? Boah.
Oh, ich wüsste was. Jetzt werden vielleicht viele sagen, hey, das ist doch gar nicht schlimm und eigentlich war ich ja auch gar nicht schuld und so, aber trotzdem fand ich das extrem schlimm und das war die erste meiner vielen, vielen verantwortungslosen Aktionen. Da war ich, glaube ich, sechs Jahre alt, fünf oder sechs oder so. Und meine Mutter war mit meinem kleinen Geschwisterchen unterwegs und die musste ins Handelszentrum, so hieß das im sozialistischen Polen, Handelszentrum, da konnte man so Stoffe kaufen, ach so, und irgendwelche Drogerieartikel und so. Die musste da unbedingt schnell rein, weil gerade hatten sie wieder Ware geworfen. Das ist so ein Ausdruck für wenn, weißt du, in der Wirtschaftskrise es nichts gibt und dann wird halt plötzlich was geworfen. Sie haben Klopapier geworfen.
Okay,
und dann muss man natürlich schnell hin und das Zeitfenster nutzen, wo es dieses Produkt gibt.
Super, das ist eigentlich und eine total deswegen, schöne Formulierung. Also in der hast du hier natürlich nicht, weil du hast hier keine Mangelwirtschaft. Aber ja, das ist eigentlich super. Sie haben Klopapier geworfen.
Und sie hat gesagt, hier, Alexandra, bleib mal bei deinem Geschwisterchen, hier ist der Kinderwagen. Pass einfach auf ihn auf, okay? Ich komme gleich wieder. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, ich, ADHS-Kind, also halt sehr ungeduldig, will ständig.
Oh, ein dreiköpfiger Affe!
Ja, hinterher! Auf einmal bin ich irgendwo in der Betonsiedlung und schau, oh, mein Gott, sind das alles große Häuser hier. Oh, wo geht's denn hier zu meiner Oma? Und ich mache mich auf den Weg zu meiner Oma und die wohnt irgendwo am Bahnhof hinten. Und ich sag, hallo Oma, ich hab dir was mitgebracht und so. Und meanwhile, 2 Kilometer weiter, rennt meine Mutter verzweifelt durch die Gegend, denn nicht nur steht da der Kinderwagen vollkommen unbeaufsichtigt, sondern das kleine Kind, das Fünfjährige, ist auch weg, ja?
Ja.
Absoluter Horror. Also das war, glaube ich, meine erste verantwortungslose Aktion, an die kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil ich bin halt meiner Neugier gefolgt und meinen Böcken sozusagen, bin halt dahin gegangen, wo es mich hingetrieben hat, aus Ungeduld und aus der Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation, dass ich jetzt hier auf diesen Schreihals aufpassen muss. Und ich habe dabei für sehr viel Aufruhr gesorgt und für sehr viele für sehr viel Verzweiflung bei meiner Mutter. Und
ja.
Das war einfach nicht richtig. Und man könnte da sagen, ja gut, man lässt jetzt keine Fünfjährige mit einem Einjährigen allein vielleicht, ja. Aber trotzdem, ich habe es wirklich in Erinnerung behalten.
Ich erinnere mich daran, dass wir mal, also wir, das war halt so eine Neubausiedlung, in der ich groß geworden bin. Und in so Neubausiedlungen gab es dann auch immer so Garagenreihen. Und ich erinnere mich daran, dass wir mal mit 3 oder 4, wir waren so eine Kinderclique, 4 Jungs. Und ich erinnere mich daran, dass wir mal durch diese Garagenreihen gezogen sind und abgebrochene Büroklammern in die Schlösser gesteckt haben. Ne? Also knack ab und dann da reingeschoben, sodass du das auch nie wieder rausbekommst. Und entsprechend viele Schlösser bzw. entsprechend viele Garagen waren dann nicht mehr wirklich benutzbar, ohne dass der Schlüsseldienst kommt und die Schlösser repariert. Das war krass. Und das interessanterweise, meine Eltern haben mir immer gesagt, sag immer die Wahrheit. Wir reißen dir nicht den Kopf ab, wenn du Scheiße baust. Wir reißen dir den Kopf ab, wenn du lügst. Was dazu geführt hat, dass ich der Einzige aus dieser Kinderclique war, der gesagt hat, ja, ich war das.
Finde ich total krass.
Und die anderen haben gesagt, ich war das nicht.
Ja.
Und das ist am Ende, ist das komplett an mir hängen geblieben und komplett an meinen Eltern und deren Haftpflichtversicherung dann hängen geblieben. Mhm. Aber das ist eigentlich ganz interessant. Was würdest du nie machen? Die Wahrheit sagen?
Ja, das habe ich gar nicht gelernt. Ich habe gelernt, ich werde bestraft, wenn ich was Falsches mache.
Ach, krass.
Ja, das ist meine Lektion, deswegen habe ich immer gelogen. Also ich war nie ehrlich mit irgendwas.
Nee, das ist tatsächlich was ich sehr, sehr tief verinnerlicht habe. Ich bin auch heute noch, also ich bin heute noch schwer in der Lage zu lügen an manchen Stellen. Natürlich gibt's so diese White Lies, die man im Berufsleben und so, oder habe ich klar. Aber es gibt so, Also wenn es ans Eingemachte geht, kriege ich nicht hin zu lügen. Also es ist tatsächlich, ich leide lieber unter irgendwas, als dass ich eine Lüge erzähle, um mich diesem irgendwas nicht auszusetzen. Weiß ich, wir sind verabredet, ja, und ich habe Bad Hair Day. Jetzt könnte ich natürlich sagen, nee, ich bin krank, nee, ich habe mir einen Fuß verstaucht, ich habe irgendwas, mache ich aber. Mhm. Ich könnte sogar sagen, ich habe Bad Hair Day, ich möchte nicht raus. Es hat nichts mit dir zu tun, ich möchte einfach nur nicht die Wohnung verlassen. Dafür hat heutzutage jeder Mensch Verständnis.
Das stimmt, ja.
Mache ich nicht. Ich komme zur Verabredung.
Mhm.
Solche Dinge, also so äußert sich das bei mir. So diese normalen Sachen, Polizeikontrolle oder so, genauso. Ja, sie sind hier zu schnell gefahren. Ja, stimmt. Wie? Und die sind auch immer so irritiert, weil ich eben nicht versuche, mich rauszureden, weil ich denke mir dann auch, ich weiß nicht, ich bin mal mit dem Handy am Ohr, auf der Autobahn haben sie mich mal rausgesucht. Wir haben sie gesehen, wie sie während der Fahrt telefoniert haben. Sie hat, ja, stimmt. Sie geben es noch zu?
Ja,
was soll ich denn machen? Sie haben es doch gesehen. Sie geben es noch zu.
Ah, das ist super.
Sehr schön. Das war eh sehr lustig. Das war so eine, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Das war so eine sehr, sehr junge Polizistin und ein sehr, sehr alter, behäbiger, dicker Polizist. Und sie dann so, Führerschein, Fahrzeugschein, Personalausweis. Ich so, Personalausweis habe ich ja bei Führerschein, Fahrzeugschein gegeben. Sie stapft ab zum Auto und er bleibt neben meinem Auto stehen. Ich sag so, muss man neuerdings immer einen Personalausweis dabei haben? Sie sagt, nee, die ist ja ins Neue, lassen Sie die mal machen. Das ist super. Ach. Ja, ich weiß nicht mehr, was es gekostet, aber ein Punkt. Also Geld und ein Punkt. Mm. Einer der wenigen Punkte, die ich in meinem Leben kassiert habe. Schrecklich. Der Roland schreibt, durch zwei sehr gute lesbische Freundinnen habe ich als heterosexueller Mann ziemlich viel persönlichen Kontakt zu einem großen Teil der lesbischen Community in meiner Stadt. Dabei fällt mir immer wieder auf, dass es überspitzt gesagt fast keine lesbischen Nichtraucherinnen zu geben scheint. What?
Oh,
ebenso sind die meisten lesbischen Frauen, die ich kennengelernt habe, zudem auch noch Vegetarierinnen. Warum ist das so? Kann mir die Vrindheit da weiterhelfen?
Ja, das ist interessant, weil ich hatte ja auch einen lesbischen Freundeskreis, also ohne lesbisch zu sein, aber mitgefangen. Und ich habe die gleiche Beobachtung gemacht. Ja, Vegetarierinnen sind sie alle.
Echt?
Und rauchen tun sie auch alle, ja? Ja, also ich spreche jetzt aus einer Erfahrung, die jetzt tatsächlich 12, 15 Jahre zurückliegt.
Hm.
Aber damals war das tatsächlich so, ja? Hm. Also mir fällt jetzt auch keine einzige Nichtraucherin ein, von denen, ich da abhänge.
Ich überlege gerade, also mal davon, also ich, nee, ich kenne genug Lesben, die nicht rauchen. Also.
Also
sind das auch gar keine Lesben.
Ich wette, das ist auch heute nicht mehr aktuell. Das hat sich ja in den letzten 10 Jahren hat sich wahnsinnig viel verändert, was Rauchen angeht. Und zwar, ich glaube, durch alle Subkulturen hinweg.
Aber also, ich versuche gerade mich irgendwie, also ich hangel mich gerade durch meine Vergangenheit. Also, zumindest mein Teil der Vrindheit kann das überhaupt nicht leisten. Also ich merke oft auch nicht mal, ob ich eine Lesbe vor mir hab.
Echt nicht?
Ja, nee. Ich bin bei sowas.
Das immer.
Nee, ich bin da total, also ich merke, also klar, ich merke Homosexuelle nicht.
Hast kein Gay da.
Ich habe kein Gay da, genau. Also es ist sogar so, dass ich teilweise wirklich schon für Belustigung in der Gruppe gesorgt habe. Weil ich dachte, ich würde einen Witz machen, einen schlechten Witz machen, der aber sehr gut war, weil ich den Witz mit einem Schwulen und einer Hete zusammen, also weißt du, irgendwie so, ja, der so und so, der ist ja in die und die verknallt.
Ja, ja.
So, und alle lachen sich kaputt. Und ich denke so, ja gut, Leute, so witzig war das jetzt nur auch wieder nicht.
Ja.
Und irgendwann stellt sich raus, ja, der so und so ist halt leider schwul und darum ist das halt super witzig. Und also so, das ist tatsächlich das original so passiert. Ich habe jetzt nur keine Namen dazu gesagt. Ich hab das nicht, ich sehe das nicht. Und jetzt überlege ich gerade bei allen, also, grillende Lesben. Der Martin wüsste gerne, fahrt ihr im Taxi vorne oder hinten? Mir ist aufgefallen, dass man sich anscheinend nur im Ruhrpott selbstverständlich auf den Beifahrersitz setzt.
Ja, das stimmt. ich habe mich auch immer auf den Beifahrersitz gesetzt, weil das, ich kenne das halt so. Und dann habe ich, ich glaube sogar durch die Blindheit, gelernt, dass das als sehr barbarisch rüberkommt.
Naja,
es ist, und dass die Taxifahrer das auch nicht mögen.
Das, ich weiß gar nicht, ob die das mögen oder nicht. Ich bin halt als Kölner bin ich es gewohnt, vorne, also wenn ich ins Taxi steige, alleine auch, mich auf den Beifahrersitz zu setzen. Ja. In Berlin ist es halt so, dass man eher hinten einsteigt. Und ich weiß genau. Auch, da habe ich noch nicht in Berlin gewohnt. Auch eine meiner Geschichten, die ich mein Leben lang erzählen werde, war 1996 mit einem Freund hier unterwegs zur Love Parade. Und wir nehmen uns irgendein Taxi, ich steige vorne ein, er steigt hinten, nee, ich glaube, er steigt vorne ein, ich steige hinten ein, der Taxifahrer sagt, ihr seid auch aus dem Westen, wa? Und wir beide so, hä, wieso denn das? Und er sagt, ja, die Wessis steigen halt immer vorne ein.
Mm.
Und dann ziehen wir so durch die Stadt, einen Tag später oder was weiß ich, wie viel später, suchen wir uns wieder ein Taxi und er sagt zu mir, du sitzt vorne. Und er steigt nach hinten, ich steig nach vorne ein, der Taxifahrer fährt los und der Freund von mir sagt, scheiß Wessis, war immer vorne sitzen. Hat sich dann da mal irgendwie auf meine Kosten mit dem Taxifahrer verbrüdert. Ja, und da habe ich gelernt, dass ja anscheinend man in Berlin zumindest immer hinten ist. Und seitdem.
Ja, und ich glaube, das ist genau die Story, die du mal erzählt hast. Erzähl und daher weiß ich das, ja.
Und seit ich in Berlin lebe, steige ich halt immer hinten ein. Auch im Ausland steige ich immer hinten ein. Ich finde es auch wesentlich angenehmer, hinten zu sitzen als vorne. Weil auch die Hälfte aller Taxifahrer haben eh den Beifahrersitz voll mit irgendwelchem Geraffel. Mhm. 7 Handys, weil sie nebenbei noch Drogenkuriere machen. Der David hat kürzlich einen Podcast zu Bullshit-Jobs gehört. Darum meine Frage, schreibt er. Was ist der sinnloseste Job, den ihr euch vorstellen könnt?
Ja, den mache ich gerade. Also jetzt nicht mit dir.
Ja,
Ich habe auch schon mal das darüber gesagt, aber ich möchte jetzt trotzdem nicht sagen, wer der Arbeitgeber ist und was es genau ist. Ich sag nur, ich produziere etwas, Gott sei Dank nicht unter Einsatz meiner Kreativität und meiner Seele, sondern einfach, es ist etwas, was ich kann, deswegen mache ich es. Und diese Sache an sich hat keinen Wert für niemanden.
Krass.
Es hat weder Wert für die, die es konsumieren, noch für die, die es produzieren, die kostet es nämlich nur.
Okay.
Es hat keinerlei Mehrwert oder irgendwas.
Das musst du mir nachher aber mal erzählen, wenn die Aufzeichnung rum ist.
Na sicher, das erzähle ich dir gerne. Aber ja, das ist etwas, was mir auch wirklich wehtut, weil die wirklich die Bullshittigkeit dieses Jobs, die Sinnlosigkeit, die tut weh. Auch wenn es mir ja eigentlich egal sein könnte, weil hey, ich mach einfach was, wofür ich Geld kriege. What's not to like, ja? Und es macht mir ja, nein, Spaß macht es mir nicht, aber die Arbeit an sich ist jetzt nicht sehr leidvoll oder schmerzhaft für mich. Es ist einfach nur die Sache. Es ist so eine Sache, da denke ich wirklich ans Prinzip.
Mhm.
Und es tut mir weh, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der so etwas entsteht und Menschen ihre Energie einsetzen und Geld einsetzen und es ist halt komplett sinnlos. Ja, das tut schon weh.
Ja, das ist ja. Ich kann die Frage auch, glaube ich, nur abstrakt beantworten. Also der sinnlose Job, den ich mir vorstellen kann, ist grundsätzlich derjenige, der auch von einem Automaten genauso gut, wenn nicht sogar besser und schneller erledigt werden könnte. Und das sind diese ganzen, ich meine, das kommt ja auch, glaube ich, von David Graeber, diese Formulierung. Das sind halt diese ganzen mittlere Management-Jobs, die ganzen Verwaltungsdinger, wo irgendwie nur Daten von einem Formular ins andere eingetragen werden.
Mm.
Das ist halt absolut sinnlos und überflüssig. Und unendlich viele Menschen machen diese Arbeiten und glauben halt vermutlich, dass es irgendwie sinnvoll wäre und irgendwie wichtig wäre, weil sie gelegentlich mal eine Dienstreise mit dem Flugzeug oder sonst wie machen dürfen und dadurch den Eindruck bekommen, als wäre es nötig, was sie tun. Aber das meiste von dem, ich glaube auch, das meiste von dem, was man im Sitzen an einem Schreibtisch macht, ist ein sinnloser Job. Ich fürchte sogar, dass es so ist.
Ja.
Was? Oh Gott, jetzt wird's aber, jetzt habe ich versehentlich die Frage weggeklickt, jetzt habe ich die Frage wieder hingeklickt. Nee, jetzt habe ich sie wieder weggeklickt. Ich gebe auf. Ich bin zu dumm, Computer zu bedienen. Sandra fragt, haben oder sein?
Ernsthaft?
Ja.
Dann sein.
Aber wenn du nicht hast?
Ja, dann bist du nicht, ne? Hast du was, bist du was?
Hast du nix, bist du nix. Geht doch. Der Micha fragt, was haltet ihr von roter Beete? Sollten wir alle mehr rote Beete essen?
Ich persönlich halte von roter Beete nicht so viel. Aber das ist, glaube ich, eins dieser Nahrungsmittel, die ich noch mal einer Überprüfung unterziehen sollte. Weil es gibt ja so Sachen, die man als Kind hasst. Ja. Also für viele ist es ja Rosenkohl, Leber und so. Und dann probierst du es halt, ich mag Leber persönlich, dann probierst du es als Erwachsener. Ja, so geil, ne? Oh, ich bin so froh, dass du das teilst. Alter. Ich hätte es einfach nur gerne so gegrillt mit Zwiebelchen. Ah, herrlich. Ja. Wow. Und manche Lebensmittel sind es wirklich wert, nochmal re-evaluiert zu werden als Erwachsener.
Ja.
Ich habe das Gefühl, ich sollte das vielleicht mit roter Beete mal machen.
Rote Beete finde ich total geil. Alle sollten viel mehr rote Beete essen. Ich glaube, die Menschheit wäre besser dran, wenn sie mehr rote Beete und Leber essen würde. Obwohl dann nicht mehr genug Leber für uns übrig bliebe. Ja, aber Leber, meine Fresse. Ich habe so immer, wenn ich in der alten Heimat bin, treffe ich mich mit einer alten Freundin und dann gehen wir immer Leber essen.
Oh, echt? So explizit. Wie geil.
Also, gehen wir zum Griechen oder zum Jugo? Egal, Hauptsache Leber.
Das ist nicht super. Das ist ja cool.
Wirklich sehr angenehm. Der Martin wüsste gerne, was mit dem Ozonloch ist. Ja.
Ja, was ist damit?
Weiß ich nicht. Lang nichts gehört, schreibt er. Ist es wieder zu oder einfach nicht mehr interessant genug? Also ich würde jetzt im Namen der Vrindheit eine Theorie äußern. Ich fürchte, es ist einfach nicht interessant genug. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es schaffen, irgendetwas zu reparieren, was wir am Planeten kaputt gemacht haben. Ja. Oh, sehr schön. Frage von Christian. Gibt es eurer Einschätzung nach mehr schöne oder mehr unschöne Menschen?
Ja, unschöne natürlich.
Wo würdest du, woran machst du das fest, was schön ist und was nicht schön ist? Also Anschlussfrage schreibt er, ist der Anteil der schönen Menschen gleichmäßig verteilt oder korreliert er mit bestimmten Merkmalen? Gibt es beispielsweise anteilig mehr schöne Rothaarige als schöne blonde Menschen oder mehr schöne Frauen als schöne Männer etc.? Das heißt, Christian macht's fest an Äußerlichkeiten, also sieht jemand schön
aus.
Ja,
ja, eben, das ist ja das, was er wahrscheinlich wissen will und das habe ich mir auch gedacht. Der meint wahrscheinlich so diese konventionell schönen Menschen, die man jetzt auch auf dem Laufsteg sieht oder in einer Fernsehsendung oder im Film oder so, wie viele auf der Welt sehen so aus. Und da würde ich mal die Behauptung wagen, die Erfahrung zeigt, nicht sehr viele sind auf diese Weise schön. Und der Großteil der Menschen ist tatsächlich eher durchschnittlich, wenn man sie vergleicht mit dem Schönheitsideal unserer Zeit und unserer Breitengrade.
Ja, das ist so ein intersubjektives Schönheitsempfinden, ne? Also das Schönheitsideal. Wobei ich diese Menschen, ich finde die nicht schön.
Ich auch nicht.
Ich empfinde die, also ist schon, ne? Ich denke dann schon so, oho, aha, tolle Nase oder sowas. Aber das ist halt so auf den ersten Blick und beim zweiten Hingucken hat sich halt nichts getan. Ja, das heißt, die sind alle sehr langweilig.
Bei vielen entscheidet sich das ja in dem Moment, wo sie den Mund aufmachen. Also so wirklich die Schönheit von einer Person kann in dem Moment, wo sie den Mund aufmacht und etwas sagt, entweder zu Staub zerfallen oder erst aufblühen.
Wobei ich das auch gar nicht mal, das habe ich nicht, wenn die den Mund aufmacht, die Person, sondern das habe ich schon, wenn ich ihr beim Sein zugucke. Also ich merke schon, ob jemand, also zumindest nach meinem Dafürhalten, und ich muss dazu sagen, ich bin halt der krasseste Lookist, den ich kenne, ja. Und trotzdem finde ich, es gibt mehr schöne Menschen als unschöne Menschen. Und je älter ich werde, und das ist interessant, je älter ich werde, desto mehr schöne Menschen gibt es.
Mhm.
Das finde ich auch ganz witzig. Und je älter ich werde, desto, was ist auch so ein Ding, was ich an mir bemerkt habe, je älter ich werde, desto mehr schöne Frauen gibt es und desto mehr unschöne Männer.
Naja, aber das ist ja auch leicht zu erklären, dieses Erste.
Ja, natürlich, ja, ja, klar. Das ist halt einfach, je älter ich bin, desto mehr, desto breiter mein Beuteschema jetzt
altersbezogen. Ja, genau.
Ja, ganz einfach, ja, ist völlig klar. Aber es ist trotzdem, dass ich, also ich finde, es gibt mehr schöne Menschen als unschöne Menschen. Das Problem, was ich habe, ist, dass die unschönen Menschen, die sind derart unschön, und auch das wächst bei mir mit zunehmendem Alter. Also die Hässlichen sind wirklich hässlich. Also es ist nicht mehr so, dass ich denke, uiuiuiuiui, das ist aber unangenehm, sondern nee, das ist, also bis ich jemanden als nicht schön ansehe, ist der dermaßen hässlich, dass ich Reis ausnehmen möchte. Jetzt gibt's noch eine Ergänzungsfrage, dafür muss ich runterscrollen. Was sagt diese Einschätzung über euch aus? Ja, natürlich, dass wir die einzigen, also das gar nichts sagt das über uns.
Gar nichts.
Mir fällt
meine
jetzt,
also, Güte.
Das ist ja nur, nee, das sagt überhaupt nichts über uns aus. Es sagt eher was über dich aus. Denk da mal drüber nach, Freundchen. Und damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn?
Ja, mir geht's gut. Ich entschwinde gleich wieder in meine Fantasiewelt und habe hiermit nichts mehr zu tun. Von daher,
ja,
bei dir?
Es geht so. Es geht so. Also eigentlich geht's mir gut. Ich bin unendlich müde. Und zwar schon.
Boah, das bin ich auch.
Und zwar schon seit Monaten, wenn nicht. Also ich. Ja, ich sollte vielleicht mal versuchen, mich in Behandlung zu begeben oder so, weil ich bin wirklich sehr, sehr müde. Ich habe keinen Bock mehr.
Mhm.
Und zwar auf
nix.
Ja, genau, kein Bock auf nix. Das ist so, ja, naja. Aber im Prinzip geht's mir gut. Also ich kann nicht klagen. Außer ich keinen Bock mehr habe. Ja, dann war's das jetzt, ne? Wie haben wir uns denn eigentlich immer verabschiedet in den Sendungen? Einfach so, ne?
Ja, so. Also ciao Kakao.
Ciao Kakao, tschüss.
Ist nicht tot.